Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Guten Tag. Wie der Name schon sagt, alles rund um den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt. Und deshalb ist dieser Podcast einer, der sich von vielen, vielen anderen abhebt. Denn im großen Podcast-Business kann keiner verstehen, warum 378 Millionen True-Crime-Podcasts unterwegs sind. Und auch, bleiben wir doch gleich, müssen wir gar nicht weit wegdribbeln, 7000 Fußball-Podcasts. Wir heben uns ab, denn wir reden über alles, was im Amateurfußball in Sachsen-Anhalt, dieses kleine Land, wo die im Norden am liebsten woanders sein wollen, die im Süden würden am liebsten bei Sachsen sein, die im Osten wollen am liebsten nach Brandenburg oder Berlin und die im Westen pendeln ständig nach Niedersachsen und würden am liebsten da sein. Ein zerrissenes Land. Wir sind angetreten, um dieses Land zu einen und zwar über das Schönste, was euch jede Woche beschäftigt, nämlich über den Fußball. Wir haben beobachtet und herausgefunden, dass eure Familie in eurem Amateurfußballclub ist. Da fühlt ihr euch zu Hause, da findet ihr Sicherheit und da redet ihr über alles, was wichtig ist und wir nehmen es auf und machen das auch. Und wir laden total verrückte Menschen ein, wenn Danny Piele sagt, das ist ein Mensch, der richtig polarisiert und mir nicht erzählt, warum. Und ich dann darüber nachdenke, Svitala, der Name ist schon mal verdächtig. Und dann ist es jetzt ein Riesenarschloch, hat er in jedem Spiel 1 bis 10 gelbe Karten, hat er schon mal jemanden umgeboxt im Stile des alten Uli Stein, Gott hab ihn selig, nee, er lebt ja noch. Und das ist der Beweis, hier sind wir. Zum einen der Star dieser Sendung, Danny Piele, hallo.
Guten Morgen, Stefan, klasse Monolog.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Ich könnte das noch so weitermachen, wenn du möchtest.
Super.
Ich habe mich nämlich total tierisch aufgeregt. Irgendwie, es gibt den nächsten Fußball-Podcast, den nächsten Fußball-Podcast und die Leute denken immer nur, dass es an den Persönlichkeiten geht. Liegt die da irgendwie was machen? Bist du berühmt? Wird das ein berühmter Podcast? Und bist du nicht berühmt? Machst du es irgendwie zwei Wochen und dann geht's in die Hose. Wir machen es anders, weil bei uns zählt der Inhalt. Content is fucking king. So.
Das ist so gut drauf, es könnte eine spannende Folge
haben. Absolut. Florian Svitala, so, grüß dich.
Guten Morgen, Stefan.
Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Danny. Ja, danke,
dass du da bist. Ich habe gedacht, du bist größer.
Noch größer.
Ich habe gedacht, du bist größer. 1,89 steht
absolut.
Bei dir. Ja? Absolute 1,89.
Genau, die
1,89. Das ist der Mann, der mir fällt.
Keine 1,90, aber 1,89.
Absolute 1,89.
Aber eine Riesenspannweite.
Ja, du hättest auch Schwimmer werden können mit den Armen, glaube ich.
Absolut.
Ich habe den Eindruck, wir sollten eine Strichliste machen. Hier deutet sich ein Wort an, was der Florian gerne sagt. So, gleich am Anfang, damit ich dich noch rausschmeißen kann. Bist du jetzt ein Arschloch oder warum polarisierst du so?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mich ein paar Tage lang gestellt, weil ich wusste, dass ich herkomme. Ich glaube, das ist gewachsen in den letzten Jahren.
Jetzt wird es spannend.
Auf jeden Fall.
Ist gewachsen?
Danny hat ja gesagt, man hätte mich lieber in der eigenen Mannschaft als in der gegnerischen Mannschaft.
Das ist aber eigentlich ein Lob.
Absolut. Und da stimme ich Ihnen absolut zu, weil, ich sag mal so, wenn ich auf dem Platz stehe, will ich gewinnen mit allem, was ich habe. Und da ist nicht nur die Leistung, was ich halten kann als Torhüter, sondern auch vielleicht mal die große Klappe oder das Nonverbale oder das Anliegen mit dem Zuschauer oder auch mit dem Schiedsrichter. Alles quasi, was meiner Mannschaft gut tut oder, ja, zum Erfolg bringt. Manchmal drüber hinaus, aber meistens immer im Rahmen.
Stimmt es, dass du in jedem Spiel eine gelbe Karte kriegst?
Nö, das nicht. Ich habe mich verbessert. Also ich hatte mal eine Saison, da hatte ich glaube 8. Da war ich sogar einmal gesperrt. Ich hatte glaube 2 Saisons, da war ich jeweils gesperrt. Und letztes Jahr hatte ich glaube 4. Dieses Jahr habe ich 1 bisher, wegen V-Spiel am ersten Spieltag.
Danny,
das ist okay.
Klingt das gar nach Schönreden oder ist das die Wahrheit?
Ja, die Frage tatsächlich, wie viele gelbe Karten durch Foulspiel passiert sind und welche durch verbale Kommunikation zum Schiedsrichter.
Als Torhüter Foulspiel, gelbe Karte ist doch fast...
Ja, beim Elfmeter,
ja.
Beim Elfmeter, wenn du dich...
Da war es vielleicht eine Handvoll, das Rest ist alles nonverbal. Ich habe auch eine gelbe Karte, die war auch lustig, gute Anekdote. Mein Freund Carsten Fettback, Schiedsrichter aus der Altmark, hat mir mal eine gelbe Karte gegeben, weil ich den Ball beim Abstoß quasi... auf die 5-Meter-Linie genau auf der vordersten Linie gepackt habe. Und wenn man vor Omi guckt, hat man gesehen, der Ball hat noch die Linie berührt und er hat mir einfach die Karte gegeben. Lustige Anekdote.
Das könnte aber auch damit zusammenhängen, Florian, das ist unser letztes Aufeinandertreffen gewesen, kann ich mich erinnern, im Waldstadion. Da waren wir beide Kapitän unserer jeweiligen Mannschaft und wir stehen dann im Waldstadion ja immer in dem Eingang des Traktes und da kommen dann die Schiedsrichter und wie es so üblich ist, die Kapitäne sagen den Schiedsrichtern guten Tag. Und der Schiedsrichter, ich weiß nicht mehr, welcher es war, ist ja auch egal, wollte dir guten Tag sagen und du hast dich einfach weggedreht.
Auch das ist möglich, ja.
Und da sage ich mir...
Zufall oder machst du sowas mit Absicht?
Eigentlich nicht. Ich mache das nämlich auch nicht.
Eigentlich.
Also ich würde behaupten, es gab eine Vorgeschichte, weil ansonsten würde ich dir das auch nicht zutrauen. Aber das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass Herr Schiri natürlich auch schon unabhängig davon, dass sie es nicht machen, vorbelastet von Spiel gehen.
Das gab es wirklich. Es gab wirklich, das habe ich gehört, dass es früher Anekdoten gab oder auch die Schiedsrichter früher gewettet haben, wann sie mir die gelbe Karte geben. Das habe ich gehört. Ob der stimmt, weiß ich nicht.
Jeder Schiedsrichter, den wir fragen würden, würde das abstreiten.
Absolut, aber...
Dafür kriegst du ja tatsächlich viel zu wenig. Also wenn das wirklich so wäre, dann...
Genau, ja, war eine Zeit lang relativ viel. Also so auch hintereinander weg und besonders von meinen Experten-Schiedsrichter, sag ich mal, von meinen Freunden. Aber ich habe jetzt quasi einen Draht gefunden zu den meisten, von daher passt das. Und da mit der neuen Kapitänsregel sowieso man die Klappe halten muss.
Da kommen wir später zu, weil du bist ja glaube ich, aktuell Kapitän.
Nein, nicht mehr.
Nicht mehr?
Ich habe extra dein Interview gelesen und fand das, was du da gesagt hast, mit Kapitänen fast rührend bis interessant.
Ja, ist auch völlig in Ordnung.
Wie habt ihr es gemacht? Wurde gewählt? Oder?
Es wurde gewählt, ja.
Also alle wurden gewählt? Oder?
Kapitän und Mannschaftsrat wurde gewählt, ja.
Okay, das heißt, freie Wahl, der Trainer hat quasi nichts damit zu tun gehabt.
Genau.
Außer, dass er dir vorher den Rücken nicht gestärkt hat, indem er gesagt hat, du bist sein Kapitän.
Absolut. Ist aber vielleicht bei der Kapitänsregel auch, ja, ist halt ein zweischneidiges Pferd, ja. Kann man gut heißen, kann man schlecht heißen.
Darf ich das ausschneiden? Ein zweischneidiges Pferd finde ich mega.
Ja? Ja. Kannst du?
Kennst du das nicht?
Zweischneidiges Schwert.
Schwert, ja.
Ach, ich habe Pferd verstanden.
Ja, aber musst du zuhören.
Ach so, hast du Pferd oder Schwert gesagt?
Schwert, glaube ich.
Ich spule das nachher
nochmal zurück
und schneide das, wird witzig.
Nee, auf jeden Fall kann man das auch als Feldspieler da gerne machen, weil man als Torhüter quasi einen weiteren Weg hat zum Schiri, dann musste man einen bestimmen. Von daher ist es mit der neuen Kapitänsregel auch völlig in Ordnung so.
Also ich persönlich mag, wenn der Torwart Kapitän ist. Das finde ich sehr, sehr gut, weil er einen ganz anderen Blick aufs Spielfeld hat, kann besser pushen. Ich war selber jahrelang Kapitän als Stürmer, weil du hast ja Spielerregel ja defensiv vor dir und da hast du wenig Spieler, die noch vor dir sind, sondern meistens sind hinter dir. Was ich aber ganz spannend finde, ist, ich stelle jetzt wieder fest, es ist ja das zweite Mal, dass ich in dieser Saison das höre, dass der Kapitän rasiert wurde durch die Mannschaft. Ist ja beim anderen Verein auch passiert.
Warte. Und wieso ist es denn rasiert? Hast du den Eindruck, dass es rasiert ist? Erstmal müssen wir auch sagen, es geht um Heinz Leber SC. Haben wir, glaube ich, in der Ankündigung schon mal gesagt, dass es jetzt nochmal klar ist. Da bist du auch schon ewig lange.
12 Jahre.
Genau. Und du hast in einem Interview gesagt, dass es der Krönung quasi ist für dich, dass du jetzt auch als Kapitän so eine junge Mannschaft mit vielen eigenen Talenten und eine Mannschaft, die zusammenhält und so weiter. Und da frage ich mich natürlich, wer hat denn dir ja die Stimme jetzt nicht gegeben? Ich denke, du hast das Schwitzkasten anwenden versucht rauszuwinden.
Ja, ich mache das sehr gerne. Ich habe das auch sehr gerne gemacht, weil ich glaube, mit meiner Art vom Fußball, mit meiner Denkweise, mit meiner bekloppten Art, mit meiner Erfahrung, kann ich eine Mannschaft besser machen und konnte eine Mannschaft besser machen, immer. Und die Sache ist, aber...
Wir haben nur ein Jahr zusammengespielt. Es wäre noch mehr, wenn...
Das stimmt. Aber man muss natürlich sagen, die Mannschaft und die Jugend entwickelt sich in einem anderen Maß, wie wir früher, wie Danny und ich zum Beispiel noch Fußballspielen gelernt haben. Ja, wir hatten ganz andere Mitspieler, da konnte man auch mal ein hartes Wort sagen, das muss man ja auch immer annehmen. Heutzutage ist das schwieriger, ja, wenn man da mal ein Wort zu viel sagt, ein Wort zu laut sagt, dann kommt dann, oh nee, Flo, das war zu laut und nee, Flo, sag das mal bitte lieber.
Interessant.
Und auf dem Fußballplatz, wenn wir 90 Minuten da trainieren oder spielen, da kann man nicht immer die richtige Wortwahl finden. Wir wollen uns besser machen und da passt die Wortwahl nicht immer. Es geht immer nur um die Sache, es geht nur um den Fußball an sich. In der Kabine ist alles schick. Da sind wir wirklich, wie man sagt, ey, Freunde, da ist alles schick. Aber auf dem Fußballplatz, da sind 90 Minuten oder 20 Minuten im Training, da muss auch mal ein anderes Wort vielleicht fallen oder mal ein heftiges Wort oder auch mal ein bisschen Kritik. Und das kann die Jugend teilweise nicht mehr so annehmen. Ist vielleicht ein Generationsproblem. Und deswegen denke ich mal, wollen sie lieber einen entspannten Kapitän haben, der das so alles hinnimmt und vielleicht nicht ganz so fußballambitioniert das sieht.
Ist halt so ein Zeitgeist-Ding, ja?
Absolut.
Werde ich besser gemacht oder fühle ich mich gepusht durch jemanden, der mit ein bisschen Energie da reinkommt oder fühle ich mich gestört? So, ja. Also es gibt ja auch Leute, die dadurch wahrscheinlich eben nicht besser werden. So, es gibt ja da die Spieler, die gerne immer sicher sind. So Leute, die wissen, dass nur sie da sind und dass nur sie eingesetzt werden können und auch nicht ausgewechselt werden können, weil alle anderen verletzt sind und so, die dann ihre Hochzeit haben. Ja. Und dann gibt's halt die, die musst du immer anschreien, damit die dann auch wirklich einen Arsch hochkriegen und so. Das ist natürlich schwierig. Übrigens, weil du gesagt hast, in der Kabine ist alles schick, da möchte ich aus meiner Erfahrung, ich war gestern beim Altherrentraining, beim SV Börde mal wieder, und würde jetzt hinten ergänzend anfügen, in der Kabine ist wahrscheinlich alles schick, aber nicht mehr in alten Herren. Insbesondere, wenn es dann zum Duschen geht. Das war jetzt richtig. Und gestern gab es Momente, ich war eine Weile nicht, ich kann ja immer nur noch partiell hingehen, aufgrund der vielen Verpflichtungen, die Danny mir in meinen Rucksack packt und so. Und wie die sich angekeift haben da gestern, da ist gerade die Konstellation, dass sehr viele Ü50-Spieler auf sehr viele Ü35-Jährige so treffen. Und so ein Müh, den kennst du auch noch hier, Fortuna, ja, der dreht sich natürlich immer noch wie so ein Brummkreisel und ist richtig gut in Gange und der steht dann neben jemandem, der früher auch sehr hochklassig gespielt hat und der steht dann halt einfach da und kann einfach nur noch gucken und da haben die sich gegenseitig angekeift gestern, ich war kurz davor, Schwerter auszuteilen und sagt, lass doch mal so ausfechten, weil ihr müsst euch hier nicht die ganze Zeit irgendwie, das war echt krass.
Alter, ich würde gerne mal auf das Rasieren des Kapitäns eingehen. Ja.
Ist er rasiert worden oder nicht?
Weiß ich nicht. Ich sag dir meine Meinung dazu. Dadurch, dass ich selber jahrelang Kapitän war, war es ja ein Privileg, die Mannschaft aufs Feld zu führen. Ja? Ähnlich wie in einem Video, was wir neulich gesehen haben, am Freitag. Und wenn das in die neue Saison geht mit dem gleichen Trainerteam und der Kapitän noch da ist, bin ich jemand, der sagt, der Kapitän muss nicht von der Mannschaft gewählt werden, sondern von den Trainern, weil das der verlängerte Arm von den Trainern ist. Und jetzt kann man das als Trainer so machen und kann sagen, alles klar, Florian, du bist mein Kapitän für die neue Saison, weil ich will, dass du die Mannschaft führst. Oder ich lasse die halt aus der Mannschaft herauswählen. Wenn sich ein Trainer dafür entscheidet, das aus der Mannschaft herauswählen zu lassen, dann ist das für mich immer ein Argument, dass ich vielleicht eine Veränderung auf der Position haben möchte. Alternativ kann man es noch so machen, so wie es einige Trainer in meiner Zeit gemacht haben, dass man einen Mannschaftsrat wählen lässt und der Kapitän wird von den Trainern aus dem Mannschaftsrat gewählt, weil ich denke, du bist immer noch im Mannschaftsrat drin.
Auch das nicht.
Auch das nicht.
Auch das nicht.
Da ist einige schief gelaufen, Florian.
Meine Frage ist, kritisierst du eigentlich gerade den Trainer vom
Nein.
HSC?
Nein. Weil ich könnte dann noch jemanden kritisieren, bei dem das ähnlich gelaufen ist in dieser Saison, mit der Konsequenz, dass der Spieler jetzt nicht mehr da ist. Aber ich persönlich bin von dieser Variante überhaupt kein Freund und kein Fan, weil die Mannschaft in meinen Augen nicht das Privileg hat, einen Kapitän zu wählen komplett, sondern der muss in meinen Augen in Abstimmung mit dem Trainerteam passieren, weil der Kapitän der verlängerte Arm der Trainer ist auf dem Platz.
Warst du enttäuscht?
Ich wusste ja, wo es hingeht. Von daher
war es das erste Mal, dass frei gewählt wurde?
Ja.
Dann ist es rasieren.
Das war das erste Mal, dass frei gewählt wurde.
Lieber Florian Svitala, herzlichen Glückwunsch. Willkommen bei uns im Podcast. Du wurdest rasiert, mein Freund.
Dann wurdest du.
Du wurdest einfach rasiert.
Na, ich kenne beide agierenden Trainer dort und einen sogar sehr, sehr gut. Und ich, das ist überhaupt kein Shaming gerade oder kein Angreifen. Ich Wahrnehmung als Fußballer, da sollte eine Veränderung herbeigeführt werden.
Wahrscheinlich, weil das ist Spekulation. Oder darf man das sagen? Hast du das Gespräch zum Trainer gesucht?
Nein.
Okay.
Habe ich nicht.
Er zu dir?
Auch das nicht.
Hättest du das immer?
Naja, in der Regel passiert das ja so. Die Mannschaft, ihr wählt quasi eine Woche vorher, bevor der scharfe Start ist oder anderthalb Wochen vorher. Dann ist eine Wahl. Wenn es gut wird, wird die Wahl von einer vertrauenswürdigen Person ausgezählt und dann bleibt das mal diskret. Meistens ist es so, dass dann schon die ersten Sachen nach außen gekommen werden, ohne dass derjenige das vielleicht als erstes erfahren sollte, in dem Fall Florian, davon Bescheid weiß. Und wenn der Trainer feinfühlig ist oder sagt, okay, ich habe jetzt hier wahrscheinlich ein kleines Problem, was ich ergeben könnte, dann gehe ich mal auf den Florian auf zu. So würde ich es machen. Sagen, okay, komm, es ist jetzt nicht das rausgekommen, was du vielleicht erhofft hast oder wolltest. Ich brauche dich trotzdem, du bist trotzdem Führungsspieler etc. Wenn das natürlich nicht passiert, kann ich schon verstehen, warum Florian dann sagt, Mensch. Ja, wobei das nur jetzt die Wahrnehmung aus dem, was jetzt hier sich das aus dem Gespräch herausgekommen ist. Schwierige Situation für einen Kapitän, der das jahrelang gemacht hat und dennoch ein Mensch ist, der wie Florian auch sehr von sich überzeugt ist, aufgrund seiner Leistung und auf seiner Erfahrung. Schon schwierig, da gehört viel dazu, viel zu kommunizieren.
Ist richtig geil, wie wir beide über Florian in seiner Anwesenheit hier reden. Das ist richtig geil. Ich wollte jetzt noch so eine Journalistenfrage hin an. Lieber Herr Svitala, sind Sie denn in der nächsten Saison auch noch beim HSC?
Die Saison ist ruhig, jetzt bin ich gespannt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch 9 Monate, 10.
Nee, ist nicht sogar noch Wechselperiode? Ist nicht rein theoretisch? Nee, ist nicht mehr möglich.
Seit Montag vorbei schon.
Okay, du hast es mir erklärt, ich habe es vergessen, tut mir leid. Weißt du eigentlich, wie viele Assists du hast in deiner Karriere?
Ein, laut FUPA habe ich ein.
Richtig.
Kunstrasenplatz. Auf den alten noch, das war, ich weiß gar nicht, gegen wen. Ich glaube, gegen Weißenfeld sogar.
Grüße nach Weißenfeld, OB, okay. Guter Freund.
Wer ist denn jetzt Kapitän in Einzling?
Kapitän ist Marvin Mede.
Okay, dann wünschen wir Marvin trotzdem viel Erfolg.
Absolut.
Dass er die Mannschaft da souverän durch die Saison begleitet. In meinen Augen eine sehr, sehr schwierige Saison für euch.
Hatte ich am Anfang auch gedacht. Die Vorsaison dachte ich mir, mit den Abgängen von Felix und von Vincent, Kader ein bisschen dünner geworden, dass da uns Qualität verloren geht. Aber ich sag mal so, die ersten 4 Spiele in der Liga haben uns gezeigt, dass wir ja die Punkte holen. Ob es jetzt alles gut oder schlecht war, lassen wir dahingestellt. Wir haben noch kein Tor aus dem Spiel bekommen. Einen also direkten Freistoß, eine Freistoßflanke, einen Elfmeter. Das zeigt ja schon wieder, dass wir an unseren Basics extrem gut dran sind, was die Defensivarbeit ist.
Das zeigt mir aber, Florian, dass du bei Standards Probleme hast.
Nee. Nein? Das ist Quatsch.
Ja.
Ich habe wieder so einen Moment, den ich gerade richtig feiere.
Ich halte jeden dritten Elfmeter.
Okay.
Und ja,
jeden das Problem, dritten sind von 10 dann 3,3?
Genau.
Okay.
Bei 30 sind 10.
Ja.
Ja, unser Problem bei Standards ist teilweise die fehlende Körperlichkeit, die wir haben. Wir haben halt eine extrem kleine Mannschaft.
Das stimmt.
Ich glaube, wir haben 1,89 mit mir und dann kommt lange nichts geführt. Ja, ist halt einfach so. Wir haben nicht wirklich welche da drin, die so groß sind wie ich. Vielleicht einen noch mit Lukas van Aarmen. Und dann wird es auch schon dürftig. Und ja,
hast du gerade formuliert dürftig?
Dürftig.
Frag mich nicht warum, aber eigentlich ist mir die Mannschaft sehr sympathisch.
Stefan ist auch 1,61.
Du Pfeife. Du Vollpfeife.
Aber was ich ja bei dir tatsächlich immer gut fand, es war jetzt ein Spaß mit Standards, aber wenn ihr natürlich nur Standardtore kriegt, würde ich als Trainer da auch mal hinterfragen, warum noch anders liegt.
Fehlende Körperlichkeit.
Nein, Spaß. Florian ist jemand, der in der Luft tatsächlich sehr, sehr stark ist und sehr, sehr unangenehm. Also ist noch alte Schule. Da kommt man Knie mit, da kommt man Spruch mit, da kommt man Ellenbogen mit und da überlegt selbst ich als Spieler, ob ich da hochgehe. Ich bin dann eher auf den zweiten Ball bei ihm gegangen, weil 1-2 Bälle da noch schon mal runtergefallen sind.
Ja. Obwohl du uns ja hier mehrmals schon erzählt hast, dass du zwar gerne Kopfballtore machst, aber immer nur im Stehen.
Ja, weil in der Regel ist das bei, in meinen Augen, sehr, sehr guten Torhütern immer mit Schmerzen verbunden.
Schmerzen muss man sich nicht antun.
Und wenn die Torhüter das gut machen, zeigen die dem Stürmer gleich beim ersten Mal, was los ist. Und dann geht er nicht mehr in diesen Zweikampf.
Er hat, als du das mit Schmerzen verbunden gesagt, mir einen Blick geschenkt, der sich durch meine Seele, ich glaube, meine Zirbeldrüse ist durchtrennt worden von dem Blick. Gerade. Sensationell.
Aber Florian, lass uns doch mal durchgehen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich sehe hier, du hast mal in Jena gespielt. Was heißt sehe? Ich weiß das. Unter anderem mit einem zusammengespielt, gegen den du neulich gespielt hast. Gegen Thalheim? Braunsdorf?
Steven Braunsdorf.
Braunsdorf, genau.
Wollen wir in Jena anfangen oder, oder vor?
Nö, Jena reicht.
Jena, also ich habe Abitur gemacht und bin dann nach Jena gekommen, weil ich mir dachte, Flo, komm, du versuchst es nochmal.
Aber wo bist du geboren?
In Oschersleben.
Okay, und dann Jena direkt, nicht nach Magdeburg?
Nee, Magdeburg nicht. Ich habe in Halberstadt gespielt, Großfeld. Mhm. Thomas Weide war einer meiner Ziehväter in der C-Jugend zum Beispiel, von dem ich extrem viel gelernt habe. Dann Roland Zahn war so ein Trainer, der einen geprägt hat. Und dann dachte ich mir nach dem Abi, komm, versuchst du mal dein Glück, auf dieser Fußballschiene nochmal weiterzugehen. Und bin ich nach Jena gekommen. Und dann war mein Kollege im Tor Steven Braunsdorf. Genau. Und ja, das Problem war, er kam vom FCM, glaube ich, oder von der Sportschule. Und mein Trainer damals hat halt, wie hat er so schön gesagt, naja, wir haben ja auch Spieler aus dem Dorfverein. Damit war dein Standing direkt klar. Und ich habe 2 Spiele gemacht damals in der Bundesliga. Gegen Cottbus und in Hamburg gegen einen Herrn Sonn. Der hat mir 2 Bälle eingeschenkt, 2 Tore eingeschenkt. Ja. Aber es hat jetzt extrem viel gebracht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Diese Bedingungen, dieses Bundesliga-Junioren-Bundesliga, das war auch schon extrem cool. Ich habe mit heute mit einigen noch Kontakt, aber ich glaube, dass die meisten gar nicht mehr wirklich aktiv Fußball spielen. Den spielen außer einen. Wie ist er denn?
Also Son soll bekanntlich noch ab und zu mitspielen.
Ich meinte in meiner Mannschaft.
Ach so.
Ja, genau. Ich glaube, außer Steven Braunsdorf, der vielleicht noch in Thalheim spielt, ich weiß gar nicht. Wir hatten jetzt gegen die gespielt.
Hast du mit dem dich mal unterhalten, wie der Unterschied zwischen den Nachwuchsleistungsgedanken hier in Magdeburg und da in Jena ist? War das eine gute
Wir haben darüber nicht unterhalten. Damals, nö. Wir waren Konkurrenten.
Torhüter reden?
Ja, damals waren wir Konkurrenten, das war einfach so. Und wir waren damals auch jung, ich war 18.
Und er auch?
18.
Und dann, dann redet man gar nicht miteinander. Außer der Ball ist dir gerade durch die Hände geflutscht.
Ja, doch schon, aber halt nicht über so eine Sachen, okay. Wo wir jetzt quasi mit Anfang 30 reden. Okay. Ja, da bin ich wieder zurück zum Oschersleber SC, zu meinem Verein, wo ich dann damals aus Jena hingegangen bin, vor Jena hingegangen bin. Und nach 2 Jahren, bin ich dann in Heinsheim gelandet. Und dann habe ich Herrn Piele getroffen. Und er durfte dann mit mir spielen.
Na, du hast ja jetzt nicht so viel gespielt.
Du widersprichst gar nicht.
Nein, er hat ja nicht so viel gespielt. Also man muss ja dazu sagen, da würde ich kurz ein, bevor du weiter erzählst, das ist ja so ein spannendes Jahr, ich glaube, in dem Florian auch extrem sich als Mensch und als Spieler entwickelt hat.
In Jena?
Nee, als du zu Heinzingen warst im ersten Jahr. Da war ich schon ein Jahr da und die Truppe, da waren Spieler bei, da war ich mit Abstand der schlechteste Spieler. Das muss man tatsächlich so sagen, also fußballerisch.
Aber du standst ja immer richtig.
Genau, das musst du halt lernen, musst Fußball verstehen.
Das kann man nicht lernen. Ich hab heute einen wunderbaren Satz gehört. Es gibt Dinge, den hat Caspar David Friedrich gesagt, Maler, seid ihr wahrscheinlich große bildende Kunstfreunde. Und der hat auch gesagt, bestimmte Dinge kann man nicht wirklich lernen. Und ihr alten Menschen, hört auf, den Jungen mit Gewalt immer einzutrichtern, wie man es machen muss. Es ist wichtig, dass man sich individuell entwickelt. Und gerade ihr zwei Knallerbsen, wie ihr da vor mir sitzt, irgendwie seid das beste Beispiel dafür, einen eigenen Weg zu gehen, einen eigenen Charakter gestärkt mit einem richtigen Rückgrat irgendwie in der Mannschaft weiter durchzudrücken und nicht auf alles zu hören, was dir irgendwer sagt. Und der Satz, das macht man so, das muss man so machen, ist doch der Tod.
Ja, bei mir ist es ja nicht, dass man Sachen erlernen kann, sondern die Kombination aus Instinkt und unglaublichem Verstehen des Fußballs. Und in diesem Fall war es...
Wächst du mich, wenn er fertig ist?
Auf jeden Fall in diesem Jahr... Diesem Jahr war es tatsächlich so bei Florian, er kam dann nach Heinsleben und hatte in meinen Augen, also wir hatten in Heinsleben die, glaube ich, das beste Dreiergespann, was es jemals in der Verbandsliga gab. Mit Florian, mit Streter, ich weiß gar nicht, wie der Vornamen hieß.
Christian. Posten
ist jetzt der kam vom FCM.
Achso.
Hat danach Japanologie studiert, auch sehr, sehr spannender Torhüter gewesen. Und Stefan Boy, der jahrelang bei Lok Stendal gespielt hat und die drei haben sich dann ein Stück weit, ich glaube, es gab keine feste Nummer eins in meinen Augen. Und dann hatten wir Spieler bei, die gefühlte 7000 Regionalligaspieler hatten. Da kam ein Mats Weisfeld dazu, der saß in der Champions League Quali auf der Bank bei Helsingborg, glaube ich. Marcel Probst dabei gewesen, dann Probst ein paar Jungsche. Ja. Und ich glaube, da...
Weisfeld hat auch mal beim FCM gespielt, oder?
Ja, genau. Und die sind dann halt zum Ausklingen alle nach Heinsleben gekommen, weil das Waldstadion eine gute Luft hat. Und...
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Und da war Florian tatsächlich ein junger, introvertierter Torhüter. Also sehr ruhig, sehr besonnen, klar und hat seine Rolle auch gekannt. Und dadurch, dass er keine feste Nummer 1 war, ich glaube, was 18 Spiele gemacht, das ist doch relativ viel.
Also 26 in Liga, genau. Glaube ich. 30, glaube ich.
Und ich glaube, da hat bei dir dann ein Wandel stattgefunden nach dieser Saison. Also in dieser Saison sind wir aufgestiegen in die Oberliga oder wären aufgestiegen, sind Landesmeister geworden. Ein total geiles Jahr.
Ach, das ist die erste Saison, von der du gesprochen hast, die du so feierst. Saison und dann.
Dann wurde die Luft im Waldstadion schlechter und die ganzen Spieler mussten weg. Aufgrund einer Neuausrichtung des Vereins. Und Florian war einer dieser Spieler, der dann geblieben ist mit Tim Gürke zusammen. Und dann kam, glaube ich, bei Florian so ein kleinerer Wechsel. So von jetzt bin ich der die Mannschaft führen muss, treiben muss und vielleicht diese verbalen und nonverbalen Dinge, die ich in dem Jahr davor gelernt habe, anwenden muss. Und da kam in meinen Augen dann dieser Torwart Florian Zitaler immer mehr zum Tragen.
Warst du auch weg, weil die Luft schlechter wurde?
Ja, klar. Ja. Das Atmen viel schwerer. Ja.
Es war kälter.
Warum passiert das eigentlich, wenn man so eine erfolgreiche Saison spielt? Also ihr werdet Landesmeister und das gegen Truppen, die teilweise noch bessere Luft teilweise hatten, offensichtlich. Hatten sie nicht?
Nein.
Nee. Okay, aber warum zieht man das dann nicht weiter durch? In so einem Verein?
Ich glaube, es gab tatsächlich eine Neuausrichtung in dem Verein. Es waren viele Spieler aus Magdeburg da, viele Spieler, die auch aus, glaube ich, zwei oder drei aus Braunschweig kamen und die da natürlich auch einen Mehrwert hatten in Heinsleben. Und das war nicht nur die Luft. Und der Verein hat gesagt, diese Mehrwerte wollen wir halt jetzt nicht mehr in die erste Mannschaft stecken, sondern wir wollen auch eine gewisse Basis unten schaffen in der Nachwuchsarbeit. Und das hat, in meinen Augen, war das die beste Entscheidung, die der Heinsleber SC damals treffen konnte. Also ich war einer der Leidtragenden, weil ich durfte nicht auch in die Oberliga. Aber jetzt im Nachhinein hat man dann angefangen, zum einen Spieler aus der Region zu holen. Florian ist geblieben, Tim Gürke ist geblieben, dann kam man noch ein Trainer aus der Region. Und dann hat man angefangen, den Nachwuchs Arbeit reinzustecken. Und wenn man jetzt die erste Männermannschaft sieht, hat gefühlt jeder mal irgendwo im Nachwuchs in Heinsleben gespielt, außer du wahrscheinlich.
Naja, 75% oder 80%.
Genau. Der Trainer, der dann kam, war dein alter Trainer, oder?
Genau, war der alter Trainer.
Und das war in meinen Augen eine richtige Entscheidung. Und man hat sich bewusst gegen die Oberliga entschieden und hat gesagt, weil wir solide in der Verbandsliga bleiben. Und alle haben gesagt, okay, Heinsleben, gib ihm ein Jahr, spielen die Landesliga, da wo sie herkommen. Und seitdem Landesliga und glaube nicht mal irgendwie ansatzweise auf den
Verbandsliga,
aber nicht mal ansatzweise auf den zweistelligen Tabellenplatz, sondern gefühlt immer einstellig. Ja.
Eine Saison waren wir da, hatten wir wirklich mal Probleme.
Also Hut ab.
Da haben wir gegen Abstieg gespielt, da haben wir uns in den letzten Spielen rausgerettet, bevor Marco Wagner kam. Ich glaube 2018 war das. Aber sonst war das sehr solide. Aber nochmal zu deinem Freund zu kommen. Ich glaube, das hat sich bei mir schon in Jena entwickelt, dieser Charakter, den ich jetzt habe. Wenn du als Torwart nicht spielst, veränderst du deinen Charakter. Früher als Juniorenspieler habe ich immer gespielt. Immer. wenig Aufwand gemacht im Training und habe immer gespielt. Und das rächt sich irgendwann. Und in Jena hat sich gerecht, quasi. Und da hat es das erste Mal Klick gemacht, dass ich mehr trainieren muss, mehr machen muss, um quasi der Torwart zu sein, der sein will und der eine Mannschaft helfen kann. Und das war ein ganz großer Schritt in Jena. Also auch dieses auf der Bank sitzen, das hat zu meiner Persönlichkeit extrem beigetragen. Das war auch wichtig. Und dann natürlich in Heinzelm, du kommst ich war 21, als junger Dachs dahin und spielst mit so einer Größen wie Carsten Madaus, das war eine Legende beim Heinzelm SC, Mats Weisfeld, Pascal Matthias, das sind alles Kicker, die waren mir weit voraus. Und da stellt sich natürlich auch mal hinten an, in so einem Gefüge. Aber auch da hat man dann gelernt, quasi sich weiterzuentwickeln. Und dann, wo denn der Umschwung war, quasi, da musste ich ja liefern. Da war ich ja quasi gezwungen als alter Hauding schon in der Verbandsliga mit einer Truppe, wo kaum Verbandsliga-Erfahrung vorherrscht, mit einer jungen Truppe, musste ich vorangehen und dann hat sich das so entwickelt.
Habe ich übrigens auch sehr gern gelesen, wie du das formuliert hast, deine Lieblingsspiele. Da bist du von Fupa nachgefragt worden und wie du das formuliert hast. Dass es halt meistens dann auch Spiele waren, die ja in Unterzahl mit jungen, unerfahrenen Spielern dann halt gegen Truppen wie FCM und sowas, FCM 2, gewonnen hat und so. Das war jedem, dem kann man nur empfehlen, klick mal bei Fupa vorbei, wir müssen das ja jetzt nicht hier zitieren. liest sich gut. Also
wir hatten jetzt zum Beispiel, am Freitag haben wir 1-0 gewonnen, 89 Minuten. Unter Flutlicht, das erste Mal im Waldstadion, glaube ich, dass wir unter kompletten Flutlicht gespielt haben. Und das sind halt so eine Siege, die Bock machen, wo du als Torhüter auch in der 93. noch den entscheidenden Ball gegen Pfosten lenkst zum 1-0 und die Spiele bleiben in Erinnerung. So ein 4-0, keine Ahnung, das interessiert keinen. Aber so ein 1-0, so ein 2-1, wir haben FCM 2 in Unterzahl, 30 Minuten, wo wir da 2-1 gewonnen haben gegen eine Mannschaft, die davor, glaube ich, die nicht einmal mehr verloren hat.
Ja,
wir haben gegen die Mannschaft 3 Punkte und eine Tordifferenz von 0 gehabt nachher. Und das ist schon dann aller Ehren wert.
Weißt du, was man nochmal sagen muss, dass das total schön da ist, das Waldstadion, die Anlage. Wir hatten da ja jetzt auch letztes oder vorletztes Jahr so ein FSA-Fußballcamp. Und alle Leute da extrem freundlich, eine super Anlage mit den Räumen da im Stadion und so weiter. Tipptopp Rasen, dann hinten der Nebenplatz auch tipptopp. Dann halt das Einzige, was ein bisschen komisch ist, wenn man hin und wieder mal auch einen daneben geigt. Wer holt bei euch die Bälle dann aus dem Wald dahin?
Ich hab's ja hasst.
Die Spieler.
Aber es kommt selten vor.
Zu der Zeit gegen Heinzelm, als ich dann in Barleben war und wir in der Liga drüber waren und Heinzelm die Rolle damals gut angenommen hat defensiv gestanden und jeder zweite Ball, der irgendwie Gefahr brachte, ist dann irgendwie Richtung Tartanbahn geflogen oder hinter den Kunstrasen noch. Und
na, wenn du auf den Kunstrasen spielst, musst du ja Angst haben, dass du nicht nur mit dem Waschbär um den Ball streiten musst oder mit dem Wolf oder so.
Das Einzige, was mich wirklich am Waldstadion gestört hat, ist die Entfernung. Also Heinzelm reinkommst, bis in Heinzelm und dann fährst du irgendwie nochmal 10 Minuten durch Heinzelm durch bis zum Ende. Und nette Anekdote noch zu Florian, du musst ja dann quasi, wenn du da ankommst, als Spieler draußen parken.
Genau.
Und es gibt genau einen Spieler in der ersten Männermannschaft, der bis vors Funktionsgebäude fahren darf.
Das bist du? Hat aber also so ringsrum um das
direkt, und dann so? Direkt davor. Es hat seinen Grund, ich bin Trainer. Und jeder Trainer hat einen Parkschein.
Auch am Spieltag?
Auch am Spieltag.
Ja.
Ich hab auch einen Schlüssel vom Gebäude und von der Anlage, von daher bin ich befugt, da hochzufahren.
Ja, also meinen Segen hast du.
Er ist befugt, Herr Biele. Er ist befugt.
Ich habe dann immer so die Mitspieler vom Florian gefragt, wie das eigentlich ist, wenn alle anderen laufen müssen.
Ja, oder kassierst du Kohle vom Mitspieler? Nein. Soll ich dich mal mitnehmen auf den Platz? Das ist gar nicht. Wir treffen uns 5 vor am Parkplatz und wer mitfahren möchte, fährt mit mir bis vors Funktionsgebäude. Stimmt, weil es ein ganz schöner, da muss man bestimmt 2 Minuten laufen, bevor man dann wirklich an der Kabine.
Bei Wind und Regen ist das dann schon schwierig.
Ja.
Aber lass uns mal über...
Also ein schönes Ding. Das ist richtig geil. Du würdest doch Leuten Kohle abzocken und sagen, hier kommt keine Polizei, da können wir ruhig 6 auf die Rückbank setzen. Ja, ich der Danny Piele Mannschaftsbus.
Florian ist ja ein Profi, der ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen ärger als diese ominösen anderthalb schon vorher. Ich würde tatsächlich so kurz vor halb dann kommen und an allen dann ganz langsam vorbeifahren.
Langsam. Und Scheibe runter und richtig laut. Büro-Test.
Gibt's das Lied noch, ja?
Das gibt's noch, das Lied. Ja. Das ist nicht schlecht geworden.
Okay, dann, wir waren stehen geblieben bei Heinzelm, in der du dann gewachsen bist in der Mannschaft, beziehungsweise die Mannschaft wahrscheinlich an dir gewachsen ist. Und seitdem spielst du ja irgendwie in Heinzelm, wenn ich das hier so sehe.
Ja.
Neulich habe ich was gesehen, was heißt neulich wahrscheinlich schon, 325er Spiele?
359.
Ja, okay, Zahlenfuchs auch noch.
Über 300 für den HSC.
Ja. Sind jetzt über 300. Du hast kürzlich dein 300.
gemacht. Für den HSC?
Für den HSC. Und hast gesagt, du würdest super gerne die 400 voll machen.
Verbandsligaspieler, ja.
Ja, sind ja nur noch anderthalb.
Und davon
100. So, warte, hast du gerade präzisiert? Du
300 wirst, Spiele für den HSC?
Du würdest gern 400 voll machen, aber da ist es wichtig, dass es in der Verbandsliga ist.
Ja, sowieso.
Ist nicht wichtig, ob es beim HSC ist oder nicht. 400
Verbandsligaspieler. Ich rede gar nicht unterhalb der Verbandsliga mit dem HSC.
Ach so, mit dem HSC. Für dich selber?
Für mich selber auch nicht. Nee? Und von den 300.
Redest du gerade mit wem anders auch?
Nein.
Okay, gut.
Und von den 59 Verbandsliga spielen wir 129-0. Für den Torhüter auch eine sehr.
Merkst du jetzt, warum dieser Mensch polarisiert?
Ich mag den. Nee, aber ich, offensichtlich ziehe ich solche Raketen an. Ich meine, du kreist jetzt seit ein paar Jahren um mich rum oder anderthalb Jahren um mich rum und jetzt kommt der da auch zu. Ich hatte es fast vermutet.
Wie viel spielt er zu 0?
129.
Von wie viel?
359.
Okay, also auch jedes dritte.
Über jedes dritte.
Okay. So viel Zeit muss sein, Herr Piele. Gezeichnet, cool. Herzvitaler.
Und das, man muss ja dazu sagen, und du kennst ja meine These zu Torhütern. Ich sage, ein Torhüter macht in der Landesliga so 30-40% aus. In der Verbandsliga würde ich sagen so 20-30. Ist ja Florian in der Mannschaft mit der Quote, die jetzt nicht dafür bekannt ist, um mitzuspielen. Das heißt, da geht's immer, sind immer die Duelle auf Augenhöhe, beziehungsweise eher so etwas unterlegene Mannschaft, wenn man so die 11 Spieler der einen Mannschaft mit den 11 Spielern der anderen vergleicht, macht das Heinzleben mit sehr, sehr geringen Mitteln, vor allem was den Gesamtverein angeht in der ersten Mannschaft, da hervorragend. Und was ich sagen wollte, da ist es ja noch herausfordernder, zu Null zu spielen.
Ja, letzte Saison 17 Mal von 36.
Vor allem, wenn du auch hörst, dass halt die Körperlichkeit so ein bisschen fehlt, das heißt, das wird ja wahrscheinlich in der Abwehr dann genauso sein und in der Verbandsliga kommen ja dann doch hin und wieder auch mal ein paar größer gewachsen. Was hast du neulich über Hallensleben gesagt?
Über Gardeling.
Über Gardeling. Er sagt 8 Leute, 1,90 Gardemaß und rennen 110 Minuten von 60.
Im höchsten Tempo.
Im höchsten Tempo.
Und sind noch nett.
Und sind noch nett. Und dann haben wir eindeutig gesagt, das ist extrem unangenehm.
Ja.
Also liebe Grüße nach Gardeling. Ihr wisst, wir sind Fans. Seid nicht böse.
Okay. Und irgendwann hast du dann angefangen, Richtung Trainer zu gehen. Wie kam das, Florian?
Ja, das ist eine spannende Frage. Kevin Schlitter sagt, glaube ich, jeden was.
Kevin?
Kevin Schlitter, der war damals U15-Trainer bei uns. Mhm. Und der hat mich gefragt, Flo, ich habe hier einen Torhüter, kannst du den mal trainieren? Und so hat das dann quasi angefangen, in kleinen, ganz kleinen Füßen. Und seit ja, 3-4 Jahren ist es dann quasi in Heinsheim der komplette Nachwuchs, der über meinen Tisch geht, sage ich mal. Also U15, U17, U19, U13-Torwarttrainer haben wir jetzt auch. Das macht Carlos. Mhm. Quasi haben wir von ja, Kleinfeld bis Großfeld alles abgedeckt.
Du hast eine C-Lizenz, ja?
Ja, C-Lizenz und will nächstes Jahr meine Torwarttrainer-B-Lizenz.
Ich wollte gerade sagen, die C-Lizenz, ist das eine C-Lizenz, allgemeine C-Lizenz oder eine Torwarttrainer-C-Lizenz?
C-Lizenz, allgemein Jugendtorwart hieß das damals so. Mhm, okay. Nächstes Jahr mache ich dann oder will ich den Torwarttrainer-B-Lizenz machen.
Wo kannst du die machen?
Beim DFB irgendwo. Ja, das Angebot wird. Also Grünberg, Hannover, je nachdem, wo das denn ist. Kaiserau, Duisburg.
Beim FSA haben wir nichts für ihn mehr. Was
das ist dann überregional.
Das ist überregional. Wir sind ja jetzt gestartet, deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen mit Florian. Wir sind ja vor 2 Wochen gestartet, glaube ich, mit dem Basiszertifikat.
Genau.
Wo Christian Beer unter anderem mit bei war und Christoph Kranich und, glaube ich, Tino Euler.
Das habe ich damals auch gemacht, vor 3 Jahren.
Ja.
Musste ich dann zwei Wochenenden machen mit Tino Euler.
Ja.
Zum Beispiel.
Was hältst du von diesen Lizenzen? Also, weil es gibt ja immer 360 Meinungen, weil es 360 verschiedene Winkel gibt. Und wir sind ja auch angetreten, jetzt immer nicht nur alles rosa-rot anzumalen, sondern halt wirklich authentisch und transparent über alles zu sprechen, obwohl wir natürlich der Podcast auch sind mit dem Fußballverband Sachsen-Anhalt im Rücken. Gibt's was, was wir besser machen können? Hast du Anmerkungen?
Bei Lizenzen? Mhm. Also, ich finde, das auf jeden Fall. Bei Fortbildung, was mir jetzt aufgefallen ist, es gibt keine Fortbildung für Torwarttrainer. Das ist mir jetzt so ganz
Fortbildung.
Also gibt die Grund. Man muss ja quasi eine Trainerlizenz immer verlängern nach 3 Jahren, glaube ich. Und da muss man immer eine gewisse Fortbildung machen. Und das ist mir jetzt auf die Füße gefallen, dass es keine Fortbildung für Torhüter gibt. Und ich muss jetzt quasi Fortbildung für Feldspieler machen. Und das ist quasi nicht im Sinne des Erfinders, sage ich mal.
Glaubst du, dass es da Bedarf gäbe außerhalb von Florians Vital?
Auf jeden Fall. Ich denke mal, dass es da auf jeden Fall eine Reihe von Torwarttrainer auch im ganz Sachsen-Anhalt geben wird, die sich da einfach weiterentwickeln möchten. Oder vielleicht einfach mal reinschnuppern wollen, weil sie vielleicht in ihrem Training keinen eigenen Torwarttrainer haben, sondern das vielleicht irgendwie mitmachen oder den Torwart verstehen wollen. Und ich denke mal, dass man da schon was machen kann und auch sollte.
um das Ganze jetzt mal seriös auch von uns zu bewerten, können wir aktuell nicht. Wir nehmen das einfach mal mit, werden mit unserem Qualifizierungsverantwortlichen.
Wir beide können es nicht seriös bewerten.
Nee, genau, also ich bin da gerade auf dem falschen Fuß. Ich weiß, dass das Zertifikat gestartet ist, aber wie jetzt die Fortbildungen aussehen, um diese Scheine zu verlängern, ja, so wie es ja bei der B-Lizenz üblich ist, ja, dass du Lernen halt machen musst, das sollen wir einfach mal mitnehmen und nichts drüber besprechen. Genau. Nun hast du ja das auch extrem clever kombiniert mit deinem Influencer-Dasein. Das heißt, du nimmst deine Torwart-Trainingseinheiten, filmst die und machst dafür Content für deinen eigenen Kanal. Wie kam die Idee?
Ich bin aber kein Influencer. Das müssen wir mal ganz beiseite räumen. Ich bin Torwarttrainer.
Warte.
Influencer.
Dagegen kannst du dich gar nicht wehren.
Okay. Nee, aber ich sehe mich als Torwarttrainer und nicht als Influencer. Die Idee ist mir vor zweieinhalb Jahren gekommen. Ja, ich habe halt überlegt, wie ich eigentlich mein Torwarttraining besser machen kann. Und da man ja relativ viel visualisieren kann, mit Kameras, mit Handy, geht ja alles. Da dachte ich mir, warum sollst du das, was du filmst, was du den Jungs auch zeigst, was sie falsch machen, was sie gut machen, warum sollst du es nicht einfach nutzen und quasi der ganzen Welt zur Schau stellen? Und das hat man so, am Anfang war es einfach nur eine Idee. Ich habe es gemacht. Resonanz war okay. Aber jetzt seit knapp einem halben, dreiviertel Jahr ist es extrem eine coole Resonanz, sage ich mal. Man kriegt relativ viel Zuspruch. Man hat sehr viel Interaktion, auch mit verschiedenen Torwarttrainern in Deutschland, in der Welt. Also das ist extrem cool, dass man da auch sich austauschen kann. Warum ich das so mache, warum machst du das so, warum ist die Technik so, warum macht der Torwart das so, kann man das anders machen? Im verschiedensten Jugendalter, im Männerbereich. Und das ist schon ein absoluter Mehrwert. Und meine Intention ist ja nicht, wie viele Torwart-Influencer, ich will die geilste Parade zeigen, sondern ich möchte den Jungs oder den Torwarttrainern oder generell den Menschen, die das sehen, eine Übung an die Hand geben, die sie quasi in ihrem Training einbauen können. Für ihr Torwarttraining oder für die Jugend, die Jugend selber vielleicht machen kann. Es ist von ganz einfachen Übungen bis teilweise auch ganz, ganz hochkomplexen Übungen vielleicht. Ja, wo man auch mal den Kopf anstrengen muss, viele kognitive Sachen. Einfach, dass ich das Torwartspiel der Welt näher bringen kann. Oder auch besonders in Sachsen-Anhalt, weil in Sachsen-Anhalt gibt es sowas, glaube ich, gar nicht. Und das ist für mich so eine Nische, die ich halt damit sehr gerne bespiele, bei Instagram und bei TikTok.
Ja. Ich liebe die Videos. Ich finde es sensationell, schon allein dieses ganze Hinnibastle und so. Hat er das da jetzt so hingestellt? Was wird jetzt passieren? Ist extrem kurzweilig. Selbst wenn man sich für Fußball ordentlich interessiert, weil schon allein die Geräusche, das Klacken, das Ächzen und so weiter, das ist ja auch so ein Trend gerade. Auf TikTok musste ich gerade von unserer neuen Mitarbeiterin lernen. Oder durfte ich von unserer Mitarbeiterin lernen. Ich habe blöderweise den Namen vergessen. Es gibt einen speziellen Namen für Leute und für einen Trend auf TikTok, dass extrem Videos, insbesondere beim Sport, gepostet werden, wo es auf die Geräusche auch ankommt. Also vom Reißverschluss aufmachen bis hin zu dem Geräusch, was ein Ball macht, wenn er auf so eine Torwartpatsche drauf fällt.
Das muss ich tatsächlich sagen, der Trend ist halt auch schon 2 Jahre alt.
Ist das?
Ja. Also das weiß selbst ich.
Das wusstest du?
Ja.
Okay, wusste das nicht. Ich habe das immer geguckt, ich wusste nur nicht, dass das ein Trend ist.
Aber zu den kurzweiligen Videos ist es auch mein Streckenpferd zu sagen, ich mache relativ kurze Videos. Ich könnte ja zum Beispiel auch relativ lange Videos machen, 30, 40, 50 Sekunden. Aber ich denke mir selber, ich gucke mir selber auch kaum Videos an, die 1,5 Minuten gehen auf TikTok oder Instagram. Von daher denke ich mir, mache ich kurze Sequenzen, keine Ahnung, 7 bis 15 Sekunden in der Regel oder auch mal 20, damit man kurzweilige Videos hat, damit man das kurz sich einbringen kann, auch vielleicht sich sofort schon merkt, wenn man zum Beispiel nachher Training hat und die Übung sofort einbauen kann.
Du bist ja selber jetzt der erste Torhüter.
Genau.
Gleichzeitig der Torwarttrainer. Ich versuche mal aus dem eigenen, ich kann relativ gut Radio und sowas. Und ich weiß, ich habe auch Leute gecoacht und so. Und wenn ich zum Beispiel aktiv was mache, auch hier, ich weiß, das war jetzt gerade eine Kackformulierung oder so. Also es geht im Kopf super schnell und dann weiß man selber, dass es scheiße war, aber macht dann einfach weiter, weil man ja nichts ändern kann. Wie ist denn das? Wenn du deinen Co trainierst oder so, ist das ja easy peasy, weil da bist du der Kollege und der Torwarttrainer, ist alles cool. Aber wie beobachtest du dich selbst? Wie ist das in dir? Kriegst du da diese Balance hin?
Ich merke es meistens selber, wenn irgendwas falsch ist, aber ich habe auch meine Torhüter, mit denen ich in den Männern trainiere, aber auch in der Jugend, die wissen auch schon, wenn ein Torhüter was falsch macht. Und dann korrigieren wir uns immer gegenseitig. Die Jugend jetzt nicht bei mir, weil ich trainiere bei denen nicht mit, sondern ich trainiere sie. Aber die Jugend.
Ich hätte jetzt auch Angst um die Jugendtorhüter.
Ich dachte, bitte, jetzt kommt, weil ich keine Fehler mache.
Nein. Nee, weil sie sonst sterben.
Aber die Jugend unter sich korrigiert sich auch schon selber in den Übungen.
Aber also, wer darf dich korrigieren?
Quasi der Torhüter, der mit mir trainiert. Also unser Männertorwart. Selbstverständlich. Selbstverständlich kann er das machen. Das soll auch so sein. Und wenn wir es dann auch mal filmen, dann sieht man es ja auch selber auch mal auf dem Video. Aber
was ich aber fragen wollte, ist, manchmal behindert es ja selber, also wenn man halt weiß, scheiße, das war jetzt richtig kacke Und du musst ja dann auch wieder umschalten und im aktiven Part zu sein. Du bist ja quasi immer dein eigener Mensch auf der Schulter, der dir ins Ohr flüstert. Digi, bist du sicher, dass das gerade cool macht? So, das ist doch.
Ja, ist nicht immer ganz einfach, aber du hast ja von dir selber einen extrem hohen Standard, den du dir auch selber vorgibst. Und von daher bin ich da immer ran an der Perfektion. Also will ich arbeiten. Ob das klappt, weiß ich nicht.
Nie.
Ich sage halt immer, Training ist Training, Spiel ist Spiel. Und für mich ist wichtig, was du auf dem Spielfeld machst. Also die 90 Minuten beim Spiel. Training ist, da weiß Danny selber, der hat mal Schobus rumgestanden und hat einfach die Bälle versenkt im 16er.
Oft.
Ja.
Sehr oft.
Aber ist beim Torwart auch so, der hat auch manchmal schlechte Tage und es passt auch manchmal nicht. Aber wichtig ist, dass du die 90 Minuten in der Mannschaft alles gibst, was du hast. Und daraufhin arbeitet man immer. Die Woche, die trainiert man und am Wochenende ist der E-Punkt, wie man so schön sagt.
Was muss passieren, dass du sagst, dass du zur Mannschaftsbesprechung gehst und zum Cheftrainer gehst und sagst, du, ich glaube, ich bin heute nicht, nimm mal den anderen.
Gibt's nicht.
Okay.
Es gab noch keinen Tag, wo ich nicht zum Spiel gegangen bin und fit war und gesagt habe, ich kann doch nicht. Also ich bereite mich so darauf vor, die Woche über, dass ich am Wochenende, egal wann das Spiel ist, topfit bin. Auch vom Kopf her, ganz wichtig. Weil Torwartspiel geht meistens im Kopf los.
Torwartspiel ist ein gutes Stichwort. Du bist ja jemand, der in meinen Augen so ein bisschen so ein Schwinger ist zwischen neuen und klassischem
Torwartspiel. Das habe ich auch gehört.
Schwinger. Ich meine damit, du verkörperst relativ viel, was auch ein neumodischer Torwart hat. Du hast eine relativ gute Schlagtechnik, du hast in meinen Augen eine gute Technik, versuchst auch zu spielen, wenn es geht. Hast jetzt aber nicht die Manuel Neuer Instinkte in dir, dass du jetzt irgendwie 30 Meter vorm Tor stehst. Du bist ja also noch klassisch, dass du so am 16er stehst, oder ein Stück weit dahinter oder vor, ist ja auch egal, auf jeden Fall noch etwas klassischer. Wie hat sich das Torwartspiel dahingehend aber verändert und wie schulst du die oder wie trainierst du deine Torhüter? Guckst du den Torhüter an und sagst, okay, was könnte am besten zu dir passen? Oder sagst du, okay, komm, ich lege jetzt hier eine Schablone drauf, Torwartspiel Manuel Neuer 3.0 im Jahr 2024 und so coache ich den?
Es geht nicht nach Manuel Neuer, es geht um den Spieler, den ich habe, es geht um die Mannschaft, wo er spielt. Ich gucke mir grundsätzlich die Spiele auch an, wo der Junior-Torhüter bei uns zum Beispiel spielt. Das kann ich ja relativ gut machen. Ich war von der Hallenzimmer und spiele auch öfters in Magdeburg. Dann gucke ich, wie die Mannschaft spielt. Ich gucke, wo die Position des Spielers ist. Und dann wird gecoacht quasi nach dem Spiel. Sagen, Junge, du musst halt 10 Meter weiter vorstehen. Im Training ist es relativ schwer, das zu trainieren, wenn man so im Torwarttraining mit 2 oder 3 Leuten ist. Aber man kann es natürlich auch dem Mannschaftstrainer sagen, dass der Torhüter weiter hochstehen soll. Das weiß der Trainer meistens schon alleine, wo der Torwart stehen soll. Klassisch bin ich ein Torhüter, der am 16er steht. Das ist aber auch damit geschuldet, dass unsere Spielweise so ist.
Ich würde sagen, destruktiv-defensiv.
Ja, destruktiv nicht, aber eher defensiv. Ja, eher defensiv ausgerichtet. Und von daher brauche ich nicht, wir sind nicht die Ballbesitzenden, spielende Mannschaft, die halt 80% Ballbesitz hat, wie der FCM und dann 40 Meter vom Tor steht. Das können wir nicht, das machen wir auch nicht. Und
wie deswegen, findest du das?
Wie ich das finde? Fluch und Segen zugleich. Ja. Es ist, wenn man das kann, unfassbar gut. Halt, wenn man da einen Torhüter hat, der da 30 Meter vorm Tor steht und hier quasi Libero ist, ist das unfassbar gut. Aber wir haben selber im FCM gesehen, letzte Saison, wie viele Gegentore dadurch passiert sind. Und das ist halt immer die Frage des Systems und des Trainers. Ja, ich bin da als Torwarttrainer immer so, vielleicht noch der Sicherheitstyp, der sagt, ja, lieber 5 Meter zurück und lieber immer den sicheren Ball, als ein Tor zu fangen, weil als Torwart siehst du komplett bekloppt aus, wenn du den Ball den Gegner in die Füße spielst. Obwohl du es vielleicht gar nicht willst. Ja, aber es kann immer mal passieren, von 100 Bällen rutscht mal einer ab und dann landet der beim Stürmer und der fackelt nicht lange. Und dann siehst du als Torwart immer relativ doof aus, ja. Und ich versuche meine Torhüter quasi auf neuesten Stand zu bringen, was auch quasi gefordert ist. Ja, ich sage halt immer so, meine Torhüter, die können Bälle halten. Die Technik ist top, muss man wirklich sagen, die ich trainieren darf. Aber wichtig ist, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Torwartspiel, Entscheidung zu treffen. Ja, wann gehe ich zum Ball? Wie zum Beispiel, wie wir gestern gesehen haben, Garling in Barlehm, muss der Torwart zum Ball gehen. Ja, ich sage nein.
Hat dir gerade Spaß gemacht, Danny nochmal auf dieses Spiel anzusprechen?
Nein, wirklich nicht.
Wir haben vorher schon drüber gesprochen.
Ich weiß. Ist aber wirklich so, Entscheidungsfindung ist extrem wichtig als Torwart. Also, dass die auf einem bestimmten Niveau Fußball spielen können, dass sie halten können, ist richtig. Aber viele Torhüter treffen falsche Entscheidungen. Fehlt auch der Mut. Sind doch teilweise nicht wirklich aktiv. Warten. Und das sind so eine Sachen, die ich immer wieder einfordere, dass sie Entscheidungen treffen, dass sie mutig sind. Und dann auch gerne mal eine Fehlentscheidung treffen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, aber irgendwann im Spiel wirst du mehr richtige Entscheidungen treffen als falsche. Und das versuche ich immer wieder im Training einzufordern. Jedes Training Entscheidungen zu finden und auch sie zu suchen und auch sie auch zu fördern und auch aktiv zu fördern. Ich möchte, dass die Torhüter entscheiden. Gehe ich zum Ball hin?
bleibe ich im Tor, verteidige ich den Querpass, gehe ich in den kurzen Block, gehe ich im langen Block, gehe ich bei der Flanke raus, fange ich, fauste ich. Das sind alles Entscheidungen, die ich im Training simulieren kann, aber im Spiel eine Umsetzung ist was ganz anderes. Das muss der Tor dann alleine. Aber ich muss ihm ja quasi einen Fahrplan mitgeben und ein Gefühl, kann ich da jetzt hingehen, kann ich da nicht hingehen. Und wenn ich es im Training nicht mache, machst du im Spiel auch nicht. Und das ist extrem wichtig in der heutigen Zeit, wenn du Torhüter hast auf einem extrem guten technischen Niveau. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir haben. Wenn du das nicht hast, musst du natürlich sehr viel in der Technik arbeiten. Wenn ein Torhüter immer noch Bälle halten soll und als erster Mitspieler dient. Das ist den Spagat, den man finden muss. Ja, man muss gucken, wie gut ist ein Torwart. Da muss man dementsprechend anpassen. Ist er schon relativ weit? Hat er eine gute Technik? Hat er eine gute Schlagtechnik? Muss man andere Sachen trainieren? Entscheidung, Mut.
Ja? Aber gerade Entscheidung ist halt beim Torhüter extrem. Also wenn du jetzt als Stürmer agierst und überlegst, ob du beim Schießen den linken oder rechten nimmst, im Endeffekt kann nicht mehr passieren, als dass du nicht triffst. Dann ist kein Tor passiert, offensiv, defensiv aber auch nicht. Trifft der Torhüter die falsche Entscheidung?
So das ist ein Tor.
So wie gestern bei dem angesagten Spiel, was ich mir selber live angeschaut habe, SV Garling gegen FSV Barleben, in der 93. Minute, langer Standard, und der Torwart entscheidet sich da, auf den, zwischen 11er und 16er rauszukommen und den Ball wegzufausten auf 1,70 Meter, 1,80 Meter Höhe. Also auf Körpergrößenhöhe. Kommt nicht an Ball ran, Tor, der Spieler wischt den über den Kopf, Tor 1-1. Bis dahin ein überragendes Spiel vom Torhüter. Das ist die Entscheidung, die er getroffen hat, die dann aber eine Konsequenz hat. Wenn der Stürmer Fehlpass spielt, weil er einen linken anstatt einen rechten Fuß nimmt, die Entscheidung im Kopf nicht startet, scheißegal. Beim Torwart ist die Entscheidungsfindung, glaube ich, nochmal in der Konsequenz, was passieren kann, nochmal ein ganz anderes Level.
Genau, du hast halt einen anderen Druck. Ja, ein Stürmer hat einen anderen Druck. Oder selbst der Mittelfeldspieler hat gar nicht so den Druck wie ein Torhüter. Ein Torhüter darf 90 Minuten keinen Fehler machen. Oder wenig. Ja, und jeder Fehler kann bestraft werden.
Na klar, das weißt du, an den Reaktionen der Mitspieler merkst du das ja schon.
Genau.
Im seltenen Fall, dass Danny mal einen daneben geschossen hat, sind ja nur von 10 Bällen, ist ja ein halber gewesen.
Von einem Meter erstmal daneben
schießen. Da rufen sie einfach hinten, positiv bleiben, ja, weitermachen, ja. Positiv bleiben, weitermachen, komm schon. Und beim Torhüter,
wie gesagt, du kannst halt 90 Minuten alles richtig machen. Wenn du die eine Aktion, machst du dein ganzes Spiel zunichte. Und das ist halt auch eine Sache, die man schulen kann und diesen Druck auch schulen kann. Sicherlich muss der Torhüter das dann selber auf den Platz bringen. Aber man kann es immer wieder schulen, immer wieder versuchen zu lernen. Und die Torhüter, wie sagt man das schön, die haben eine Meise. Und diesen Druck auszuhalten, da muss man wirklich eine Macke haben. Das ist manchmal wirklich extrem belastend unter Druck, wenn man jetzt zum Beispiel einzeln führt und kriegt die letzten 10 Minuten jeden Ball in Strafraum.
Das ist scheiße, ja.
Es ist unfassbar anstrengend, auch immer die richtige Entscheidung zu treffen. Machst du nicht? Immer, aber du musst es versuchen.
Und ein Großteil der Offensivabteilung steht irgendwie so im Halbfeld, um es mal so zu sagen, guckt immer nur zu.
Und wartet, nee, und wartet auf den Fehler nicht, auf den Ball, dass das
wieder richtig ist. Das ist halt, um Entlastung zu schaffen.
Wie, jetzt halt mal den Ball nicht. Aber also, Meise ist ein gutes Stichwort.
Nee, warte, ich wollte nur sagen, abschließend, mein Kumpel Enrico Viol, das ist ein Radsportler, aber der hat schon den Satz immer gesagt, gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren. Und das hast du jetzt nochmal komplett so bestätigt. Ich glaube, dass du gerade mit dem Part gerade hier auch viele junge Torhüter, auch Torhüterinnen wahrscheinlich inspiriert hast.
Das hoffe ich, weil man sieht es, die Torwart-Sparte ist halt nicht so groß wie die Feldspielersparte und bei weitem nicht. Auch die Trainersparte nicht. Man sieht halt, wie wenig Torwarttrainer in dem Verein auch arbeiten, auch generell, und wie wenig Torhüter es gibt und wie wenig Torhüter ausgebildet werden. Und das ist halt so eine Sache, wo wir halt extrem auch beim Land Sachsen-Anhalt oder im Land Sachsen-Anhalt Nachholbedarf haben. Ja, also beim HSC zum Beispiel, das ist Luxus, was wir auch im Amateurbereich haben. Dass es einen Torwarttrainer von U13 bis zum Männerbereich gibt.
Das klingt wirklich.
Ja, und ich trainiere die Torhüter dreimal die Woche, bis zu dreimal. Da haben manche zweimal, manche haben einmal, manche haben dreimal, je nachdem, wie es auch von den Alterklassen her passt. Oder auch wie gut sind, wie, in was für eine Entwicklung sie sind, weil ich sage halt so, Torhüter, die halt schon extrem gut sind, die müssen halt gefordert und gefördert werden und auch zwei oder dreimal die.
Zwei oder drei. Mein Lieblingsspruch.
Ja, ist so. Florian Piele und Dennis Smitala.
Ist aber wirklich so. Fordern und fördern. Ich kann meinen Spieler fördern, aber ich muss ihn auch immer wieder fordern, immer wieder vor neuen Herausforderungen stellen. Ich muss den Kopf immer wieder anstrengen. Der muss auch nach der Schule, muss er sich nochmal eine Stunde konzentrieren oder Stunde 10. Es fällt vielen schwer, aber wenn sie das machen, es ist unglaublicher Mehrwert für die Kiddies und für die Jugendtorhüter. Und das sollten sie immer wieder verlangen. Sie sollten ins Training kommen und sagen, ich lasse mich auf das komplett ein, was der Torwarttrainer von mir will. Und wenn sie das machen, werden sie in jeder Trainingszeit besser. Das ist einfach, das ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist einfach so. Man kann in jeder Trainingszeit besser werden.
Du wolltest auf die Meise zu sprechen
kommen? Nee, noch nicht. Ich fand eine Sache ganz gut, gerade die du beschrieben hast. Es ist tatsächlich ein Privileg, wenn du einen Torwarttrainer im Herrenbereich schon hast, wenn du auf Landesebene spielst. Das hat auch nicht jede Mannschaft. Und wenn du noch jemanden hast, der im Gesamtverein aktiv ist, umso besser. Es gibt sogar, und das würde ich untermalen, die Herausforderung in Sachsen-Anhalt, dass gerade auf Landesebene teilweise nicht mal mehr zwei Torhüter da sind. Ja. Als ich beispielsweise vor einem Jahr in Schönebeck gespielt habe, in dem ersten halben Jahr gab es keinen zweiten Torhüter. Das heißt, du hast in der Regel mit einem Torhüter gespielt und dann hat sich der Torwarttrainer reingestellt oder der Co-Trainer oder keine Ahnung wer, der verletzt war. Und das hat ja nicht nur einen Einfluss auf die Torhüter, sondern auch auf die gesamte Mannschaft. Das heißt, das Torwart-Thema ist generell ein Punkt, wo man vielleicht ansetzen muss, um noch mehr Torhüter zu bekommen. Und zum anderen, wie wichtig das ist, dass Torwarttrainer da sind, hat der Florian gerade beschrieben. Thema Meise ist ganz spannend. Ich hatte das Glück, mal mit zwei Torhütern zusammenzuspielen, die beide keine Meise hatten. Wirklich, das waren, die haben
sich. Das kann doch nicht werden.
Es gab in den beiden Jahren keine Nummer eins und beide haben sich immer abgewechselt mit leichten Vorteilen für den einen und beide waren privat auch befreundet und haben im Training auch erzählt, wie beste Freunde. Und da habe ich immer gesagt, ja, okay, das ist zwar ganz cool, dass sie halt mannschaftlich total dran sind. Die waren wirklich fein wie ein Feldspieler. Und habe mir aber gedacht, okay, nach noch zwei Jahren siehst du dann irgendwie auch keine Entwicklung. Weil wenn jetzt ein Florian da gewesen wäre, der hätte schon spielen wollen, permanent spielen wollen, hätte dem anderen gezeigt, dass er besser ist, hätte ihn zwar unterstützt und gefördert und gefordert, aber hätte spielen wollen. Und da sage ich, ja, hätte ich lieber einen Torwart mit einer Meise, mit einer richtigen Meise, als zwei, die sich tatsächlich verstehen, befreundet sind und sagen, okay, heute freue ich mich, dass du spielst. Ich glaube, da ist die Meise wichtig. Die Frage ist ja, die Meise ist ja gut und ich hatte ja dich als polarisierend angekündigt. Was ist denn, woran denkst du, liegt das, dass die Spieler und die Fans so auf dich abgehen, wenn du auf dem Spielfeld bist, schon ohne, dass du ja teilweise was gemacht hast?
Gute Frage. Nochmal zu der Meise. Also ist jetzt wichtig, die Torhüter sind ja quasi das Team für sich selber. Also sind ja quasi Einzelspieler in einer Mannschaft. Und auch da ist es wichtig, sich zu fördern. Ja, und zu fördern und auch besser zu machen. Und ich glaube nicht, wenn man da einfach sitzt oder da steht wie zwei Freunde und sagt, heute spiele ich, morgen spielst du. Das ist mir eigentlich egal. Dann mache ich was verkehrt, aus meiner Sicht. Ja, es muss immer eine gewisse Konkurrenz auch da sein, auch im Torhüter da sein. Das haben wir auch, ja, und wir verstehen uns aber super. Ja, wir haben eine super Basis, wir wollen uns besser machen und dann ist das auch in Ordnung. Und jetzt zu deiner Frage, ist halt auch schwierig, ja, die zu beantworten, selber zu beantworten. Ja, ich glaube, es ist einfach, dass ich versuche, mit Haut und Haar alles zu geben, was meiner Mannschaft gut tut, dass wir gewinnen wollen. Und dann passiert es einfach auch mal, dass man vielleicht auch mal verbal oder auch nonverbal über die Stränge schlägt, ist eigentlich nie so gewollt, weil, wie Stanley auch gesagt hat, ich als normaler Mensch bin da ein ganz anderer als auf dem Platz. Also auf dem Platz, da bin ich absolut siegesgesteuert. Da gibt's nur, ich will gewinnen. Da gibt's kein heute mal ein 1-1 oder nee, ich möchte gewinnen. Und das zeige ich auch. Und da wird man manchmal auch von außen, besonders wenn man in die Altmark zum Beispiel fährt, das hast du ja auch schön angepriesen, wird man so ein bisschen gestachelt und gepiesackt. Und da gab es das Hallenturnier, was du so angepriesen hast. Da war es dann schon unter der Gürtellinie, was denn mir gegenüber zugerufen wurde. Verbal, also wirklich, das war wirklich hart. Da war ich damals 5 oder 26, also nicht so erfahren wie jetzt. Und hat man es natürlich, wenn man dann auch das Turnier gewinnt, ganz anders ausgekostet. Und hat man es auch gezeigt, wie gut man ist und was ich von denen halte, was sie gemacht haben. Und so hat sich das entwickelt. Und ich glaube, mein Auftreten ist auch viel diese Körperhaltung, diese Größe auch und diese Ausstrahlung, die kommt viel bei vielen arrogant über, ist sie aber nicht. Ist einfach nur selbstbewusst und selbstsicher. Und das muss man als Torwart auch sein. Wenn du nicht selbstsicher und selbstbewusst bist, hast du nicht so den Erfolg. Und wenn der Stürmer sieht, der Torhüter ist nicht selbstbewusst und nicht selbstsicher, schießt Danny ihm von 4 Bällen 5 rein. Und das soll nicht passieren. Und meine Stürmer, die mir gegenkommen, die sollen dann selbstsicher und Torhüter sein und nachdenken, wo sie den Ball hinschießen. Und wenn sie nachdenken, habe ich als Torwart immer den Vorteil.
Also ich glaube, das Geheimnis ist ja auch, und das ist das, was ihr beide umschreibt mit Erfahrung irgendwie, egal was dir auf dem Fußballplatz an Kopf geknallt wird, von Zuschauern oder von Gegenspielern oder sowas, das ist ja nie persönlich gemeint. Es ist ja immer nur, du dienst da immer nur als Projektionsfläche für was auch immer. Mir ist gerade selber ein Ball weggesprungen. scheiße, der ist 1,89, ist groß, hat blaue Augen, sieht toll aus, hat ein geil funktionierendes Dings und ich habe das nicht. Das ist einfach eine Projektionsfläche oder ich habe heute Morgen meinen Berg nicht richtig zu Ende gekriegt oder was auch immer. Ja, und wenn du dir das verinnerlichst, dann macht das ja gar nichts mehr. So, das muss man natürlich lernen, weil es sich erstmal scheiße anfühlt, wenn man unter der Gürtellinie so Sprüche geknallt kriegt, aber eigentlich ist es immer nur die Unzufriedenheit des anderen, die da spricht. Wenn man das irgendwann mitgekriegt hat, kommst du da irgendwie, darf ich was anderes fragen, Danny? Oder würdest du noch was dazu sagen gerade?
Na, vielleicht nochmal sensibilisieren. Also ich habe ja selber oft gegen Florian spielen müssen oder dürfen und wir waren da auch nicht die besten Freunde. Aber es ist tatsächlich jetzt nie unsachlich geworden. Also klar, mal ein hartes Wort oder so, ja, oder mal auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Aber was halt nicht passieren darf und was halt tatsächlich auch passiert ist, dass man die Sachebene da ein Stück weit verlässt, ja, und halt sich beispielsweise zu homophoben Äußerungen reißen lässt. Und darauf wollte ich hinaus und bei allem Polarisieren und bei allem Ansticheln, und ich glaube, du bist doch jemand, der die Leute halt auch anstichelt durch dein Auftreten, auch dein bewusstes Spiel mit dem Publikum und mit den Mitspielern, was aber für mich dazugehört, darf es halt nicht darin münden, dass man jemanden beleidigt und dass danach auch noch Eltern von Mitspielern beleidigt werden. Und das sollte halt da jetzt auch rauskommen, bei allem Spaß und bei allem, wie anstrengend Florian noch manchmal sein kann im Spiel, was ja auch legitim ist, das ist seine Weise, also seine Spielweise, darf halt nicht passieren, dass Menschen beleidigt werden oder angegriffen werden oder Eltern konfrontiert werden. Das darf halt nicht passieren.
Das ist die andere Sicht jetzt, also wir haben es jetzt aus beiden Sichtweisen irgendwie gerade auch beschrieben. Mir ging es jetzt gerade um die Spieler und Spielerinnen, die halt beschimpft werden. Und wenn die das, was ich formuliert habe vor ein paar Minuten, wenn die dann merken, es geht gar nicht um mich persönlich und so weiter, dann ist zumindest der Faktor, dass man selber dann wieder zurückschießen muss oder dass man seine eigene Spielweise beeinflussen lässt und so weiter, ist dann schon mal ein bisschen abgedämpft. Und was du sagst, ist komplett richtig. Also, dass bestimmte Verbalitäten nicht auftauchen sollten, das ist schon, das versteht sich. Sagen wir ja auch immer wieder hier im Podcast. Könnt ihr auch gerne eure Kommentare oder Meinungen oder so schicken an musstemachen@fsa-online.de. Darf ich jetzt noch was fragen? Was für eine Ausrüstung ist denn wichtig aus deiner Sicht für einen Torhüter? Weil das geht doch über Handschuhe hinaus, oder? Weil dann gibt's hier ein Bändchen und da irgendwas.
Ja, da kommt ist ja das, was jeder möchte. Also es kommen viele an mit, die tapen sich die Finger durch, warum auch immer. Manche machen es einfach nur, damit sie mehr Halt haben. Wichtig ist, dass sie auf jeden Fall gute Handschuhe haben. Das ist sehr wichtig. Da kann man auch keine Marke empfinden, da muss jeder Torhüter für sich selber empfinden, auch was er für Hände hat. Es gibt breite Schnitte, es gibt schmale Schnitte, es gibt enge Schnitte vom Handschuh. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Und wenn er einen guten gefunden hat, sage ich halt immer, soll er auch dabei bleiben. So mache ich das. Ich trage halt seit Jahren schon den gleichen. Ich habe jetzt, glaube ich, im Männerbereich seit...
Machst du sogar Werbung dafür? Ich habe da neulich so ein Video gesehen, wo immer die Marke zu sehen
war. Ja, gerade ist so quasi so eine erste kleine Kooperation reingekommen auf meinem Instagram-Kanal. Und ich mache das aber quasi fast nur für meine Torhüter.
Okay.
Also ist es ja so ein Dankeschön für meine Torhüter, dass sie quasi auch da bereitstehen und quasi auch das dafür das Ja-Wort geben, zu sagen, ich kann die Videos benutzen. Und das ist einfach ein Dankeschön für ihre Trainingseifer und für den Trainingsfleiß. Quasi kriegen sie von mir dann die Handschuhe aus dieser Kooperation. Dann machen wir halt 2, 3 Videos, machen wir auch ein paar Szenen dazu. Das ist dann auch ein bisschen vielleicht mal gestellt, weil die das gerne so haben möchten. Aber das mache ich nicht für mich.
Aber das ist also keine Kohle oder so, sondern nein, du kriegst halt immer einen Sack voll Handschuhe und kannst sie an die Spieler
geben. Genau, ist absolut für mich absolut top. Für mein Spielen habe ich meine eine Handschuhmarke, die ich jetzt seit ein paar Jahren trage. Ich habe, glaube ich, im Männerbereich 2-mal die Handschuhmarke gewechselt, weil ich da sehr bedacht bin, dass immer derselbe Schnitt und immer die, wenn ich damit zufrieden bin, brauche ich nichts ändern. Ja, wir haben die Fußballschuhe zum Beispiel, jetzt kommen die neuen Predator wieder raus von Adidas. Hatte ich früher gehabt, ja. Habe ich jetzt mir wieder geholt, weil ich mit denen absolut gut klarkam. Und das heißt,
wichtig ist, Florian, dass die Schuhe an deinem Platz stehen, wenn du reinkommst. Ist egal, welche Marke das ist, genau. Die müssen einfach dastehen. Ja?
Wir haben ihn vorhin schon mal erwähnt, gestern, ja, auch so ein Spieler, der ja bekannt ist und so weiter. Und der hatte diese komischen, die wie Hausschuhe, wie so eine Socke anzieht. Die so nach nichts, die sahen aus wie Strümpfe, diese Schuhe. Und ich habe nur gesagt, ey Alter, wie kann man denn da drin stehen? Geil ist ja, dass sie nicht knallbunt, sondern noch schwarz sind irgendwie. Auch wenn das so ein Altherren, aber es ist halt einfach ein Gefühl, stehe ich zu, bin so sozialisiert, egal. Und weißt du, was der sagte? Stefan, der Grund, dass ich diese Schuhe habe, ist der. die kosten nur 30 Euro. Da musst du ja nicht denken, weil du ja auch, weil ich ja dachte, dass du vielleicht auch einen Flitz hast oder spezielle Schuhe brauchst oder so. Du musst dir vorstellen, wir spielen bei so einem Benefits-Zeug und so und er schreibt wirklich in, er schreibt wirklich Danny Piele, the Stürmer of the Stürmer in Sachsen-Anhalt, die Legende, schreibt in eine Gruppe, wo die gesamte Fußballelite von Sachsen-Anhalt ist, hat nur jemand ein paar Schuhe für mich. Und dann hat er mit fremden, benutzten Schuhen 7, 6, 4 Tore gemacht. Das war wirklich so witzig.
Völlig egal.
Nein, aber die Torhüter sind da schon, auch was die Schuhe betrifft. Also da sollten sie schon ein richtiges Schuhwerk haben. Handschuh ist eminent wichtig. Und natürlich auch, wenn es auf Kunstrasen geht, die vernünftige Unterkleidung zu haben. Ja, also ich sage auch meinen Jungtorhüter, tragt bitte Polsterung beim Kunstrasen. Weil mit 15, 16, 17, 18 merkt man das nicht.
Aber
irgendwann mal merkt man das, wenn man jahrelang auf Kunstrasen spielt hat. Und es schützt deinen Körper, es schützt die Haut und die Gelenke. Und das sollte man auch im jungen Alter machen. Das sage ich halt, ich kann es dir nur sagen. Ob sie es machen, ist dann ihre Sache. Ja, aber das sind so Sachen, die man als Torwart dann beachten will. Gute Handschuhe, gute Klamotten, je nachdem, was man für einen Platz trainiert und ein gutes Schuhwerk.
Stark, ja. Stark. Soll ich noch einen Witz machen? Ah nee, du wolltest gerade was sagen.
Welcher Stürmer hat gegen dich am meisten getroffen?
Oh.
Gute Frage, kann ich dir gar nicht sagen.
Hast du doch längst rausgekriegt?
Nein, tatsächlich
nicht. Das ist
nicht.
Jetzt wirklich safe.
Ich weiß es nicht.
Ich dachte, du hast eine Statistik. Nein.
Du machst es nicht.
Nee, es sind nur 3 Tore gewesen gegen dich. Aber auch 2-mal überchippt, weil du wieder zu früh unten warst.
Ja, das passiert aber nicht mehr weiter.
Passiert nicht mehr?
Nein.
Also damals war wirklich im Training der Running Gag gegen dich einfach chippen.
Ja, aber du weißt, der junge Torhüter machen schnell unten alles zu und gehen schnell tief. Erfahrene Torhüter bleiben stehen und reagieren dann auf den Schuss.
Sehr gut.
Ja, das ist. War jetzt am Wochenende wieder 2-mal einfach auf den Schuss gewartet und den Ball gehalten quasi. Kann ich dir gar nicht sagen, wer.
Meine Damen und Herren, Sie hörten gerade 2 Hirsche, die mit ihren Geweihen gegeneinander balzten.
Tim, ey, erzähl mal einen Witz.
Nee, ich wollte mal sehen, wie Florian. Ich war mal Torhüter.
Beim Wasserball oder was?
Der ist lustig. Kannst du schwimmen?
Wasserballer sind harte Jungs, seid da mal.
Das stimmt, das ist
doch. Ich hab mal aus Quatsch auf einer gegen einen Wasser, also aus Quatsch mit meiner Handballgänge irgendwie haben wir so in einem Pool einfach nur den Ball hin und her schmeißen, 2 gegen 2 und wenn man den am anderen Ende abgelegt hat, hat man Punkte gekriegt. Da war ein Wasserballer dabei. Und ich kann euch sagen, ich hatte so viel blaue Flecke im Genitalbereich hatte ich noch nie, weil die einfach, der greift dahin, dreht das Ding um und zieht an der Hose so, dass du denkst, Alter, was ist das? Du alle Land am Zaun und so. Also haltet euch fern von Wasserballern. Nee, ich war wirklich in der Knaben, so hieß das, 1982 bis 84.
Mit 20?
War ich Torhüter und ich hatte halt, wir hatten Westverwandte und es gab wirklich den Tag der Tage, deshalb war das mit der Ausrüstung gerade so witzig. Unsere Westverwandtschaft hatten Geld zusammengelegt und hatten mir die Torwarthandschuhe, die Uli Stein hatte, gekauft und haben mir die quasi geschickt. Die kamen in einem Westpaket, das lag da und ich wusste, dass die da drin waren. Und der Moment, dieses Westpaket aufzumachen, das könnt ihr beide nicht mehr nachempfinden. Die ganze Wohnung roch nach irgendwie, nach so Zeug, wie jetzt die ganze Welt riecht. Damals roch es, wir hatten es, da roch es nach Kohle und Ostbenzin und dann dieses Paket. Und ich wusste, da sind die Handschuhe drin. Und dann habe ich die ausgepackt. Das waren Uli Steins, damals Reusch, da gab es ja nur 2 Marken, glaube ich, Adidas und Reusch und so. Und dann zog ich die an und dann bin ich auf unserem Bolzerplatz, weißt du, mit Schotter, wo du halt, wenn du so gemacht hast, waren die gleich hier kaputt und so. Und dann komme ich zum Spiel und dann sagt der Trainer, ey, Alter, was ist denn das für Top-Lab? Ich war am Boden zerstört. Aber länger, also nur Kleinfeld konnte ich. Als es dann mit den Schülern auf Großfeld ging, war ich natürlich zu klein und habe ich dann in einen exquisiten... Egal, was ich jetzt sage, es würde scheiße. Ich war dann ein Spieler.
Ich würde dir helfen. Florian, das hat 400 Spieler, möchtest du ungefähr machen in der Verbandsliga? Also nicht ungefähr, sondern genau. Das schaffst du ja nächstes Jahr, dann bist du irgendwie 35, 36. Wie geht's denn dann weiter?
Gute Frage, ja.
Nur noch Torwarttrainer, richtiger Trainer?
Richtiger Trainer nicht. Das würde ich von vornherein aufschließen, weil ich sehe mich als Torwarttrainer und nicht als Mannschaftstrainer, weil dafür bin ich einfach, ich bin Torwart und ich weiß, wie ein Torwart tickt, ich weiß, wie ein Torwart denkt, ich weiß aber nicht, wie ein Feldspieler denkt. Ich war nie Feldspieler und weiß...
immer anders.
Absolut, ja, ist richtig. Ja. Naja. Nee, aber es ist wirklich so, also ich kann jetzt keinem Feldspieler was sagen, weil ich das nie erlebt habe. Zu der Sache, wie lange ich spielen will, ich habe mir jetzt so, naja, noch mindestens 3 Jahre, je nachdem, wie der Körper das so mitmacht. Also,
hast du schon Blessuren?
Zurzeit geht's, also toi.
Warst du auch nie verletzt, oder?
Selten. Ich hatte jetzt so vor
anderthalb Jahren mal eine kleine Knie-OP, ein bisschen Knorpel, aber das ist in dem Alter ganz okay.
Bisschen Knorpel.
Ja, das ist okay. Bisschen
Knorpel, Löffel, Mülleimer, fertig.
Genau, und sonst, was hat man halt als Holter? Ja, ab und zu mal Rücken, Hüfte, aber sonst muskulär gar nichts soweit. Also ich bin da wirklich richtig gut und richtig fit. Also ich sehe mich da jetzt erstmal bis kein Zeithorizont, den ich da habe persönlich, aber so 3 Jahre auf jeden Fall, bis die Leistung, oder solange die Leistung stimmt, ja. Warum machen wir uns nicht vor, wenn die Leistung stimmt, warum soll ich nicht mehr weiterspielen?
Was machst du eigentlich beruflich?
Bauingenieur bin ich und arbeite beim Land.
Kannst du ja alles cool koordinieren.
Hab da Gleitzeit und das passt schon alles extrem gut. Und dann natürlich Torwarttrainer. Aber wohin als Torwarttrainer? Das ist halt auch eine spannende Frage, die sich jetzt quasi in den nächsten 2, 3 Jahren entwickeln wird, während ich noch aktiv Fußball spiele. Ja, ob ich dann quasi im Vereinstrainer bin, Torwarttrainer, ob es vielleicht im NEZ ist, ob es vielleicht eine eigene Torwartschule in Sachsen-Anhalt ist, ob es vielleicht mehr Richtung, wie du sagst, Influencerwesen ist.
Er hat NLZ gesagt. Das ist doch schon wieder eine Bild-Zeitungsschlagzeile.
Ja, aber ist halt
die spannende Frage.
Florian Zwitala sagt an, Magdeburger NLZ, seid vorsichtig, ich komme.
Ja. Ganz ehrlich, also wenn ich da jetzt wirklich eine Wette platzieren müsste, würde ich sagen, ich sehe dich halt auf jeden Fall nicht bei irgendeinem Amateurverein als Torwarttrainer. Also mit dem Anspruch, mit dem Mindset, das du hast, wie du dich gerade entwickelst, sehe ich da schon halt irgendwie Richtung semi-professionellen Bereich, Profibereich.
Ich bin da auch offen für
Kontakte zu Hannes Wolf, Sportdirektor, Jugendtraining.
Ja, also ich bin da völlig offen. Ich habe auch nie damit gerechnet, dass es jetzt so läuft, wie es läuft. Also damit kann man ja nicht rechnen. Und noch bin ich Spieler. Das genieße ich auch komplett. Also ich genieße jedes Spiel, denn du weißt selber, es kann immer das Letzte sein. Ja, das ist einfach so. Und ich genieße jede Trainingseinheit, jedes Spiel, weil ich weiß, es sind nicht mehr ganz so viele wie vor 10 Jahren. Da konnte man spielen, da hast du noch genug Luft gehabt. Jetzt weißt du, du hast halt nur noch eine bestimmte Anzahl. Aber ich forciere natürlich auch mein Trainer-Dasein, auch mit der Lizenz nächstes Jahr, die ich gerne machen will. Und dann stehen mir, denke ich mal, alle Toren und Türen offen. Und ich gucke natürlich, was mir zusagt. Und natürlich, wo ich mich auch am besten entwickeln kann und wo auch meine Expertise auch gewünscht ist. Ja. Und wenn es dann halt im semi-professionellen Bereich ist oder im professionellen Bereich ist, dann bin ich da auch nicht abgeneigt. Also
DFB ist aber illusorisch, oder? Da müsstest du jetzt.
Ich denke, ohne Kontakte und ohne mal im NLZ oder so zu gearbeitet zu haben, wird es schwierig.
Wir haben gute Kontakte zu Hannes Wolf.
weil sie wollen ja immer einen gewissen, ja, man braucht NLZ und man muss da mal trainiert haben, um ein guter Torwarttrainer zu sein. Das sehe ich nicht so. Mhm. Wenn man im NLZ ist, nicht immer alles Gold, was glänzt. Und da werden auch viele Tore.
Würden wir jetzt uns ungern zu normalen
Wir wollen uns ja nicht äußern, weil wir kriegen immer Anrufe und dabei haben wir gar nichts gesagt.
Ist halt einfach so, da wird halt auch.
Kannst du widersprechen damit?
Da wird vielleicht auch immer viel hingestellt, aber auch da gibt es Strukturen, die auch im NLZ verbessert werden müssen. Also nicht nur in Sachsen-Anhalt vielleicht, sondern auch woanders, gehe ich von aus. Und von daher sehen die beim DFB immer sehr viel Torwarttrainer lieber, die schon mal beim NLZ gearbeitet haben oder die halt vielleicht auch einen Namen haben, vielleicht auch mal Profi waren oder ja. Relativ höherklassig gespielt haben. Und von daher ist es vielleicht schwierig, da reinzukommen. Aber ich gucke einfach, wo die Reise hingeht und dann schauen wir mal.
Wir kennen halt Hannes Wolf ganz gut.
Nette Anekdote habe ich noch dazu. Ehemaliger Profi ist jetzt Torwarttrainer beim HFC, Norm Becker.
Kenne ich. War damals beim Basiskurs ein Referent gewesen.
Norm Becker?
Norm Becker, der war noch
bei Handwerk zusammengespielt.
Genau, der war noch dann in in Dubai?
In Bahrain.
In Bahrain oder Katar.
Also rein finanziell hört sich das komplett interessant an.
Nee, der war bei VfL Wolfsburg im Nachwuchs.
Genau,
bei U23. Und dann ist er irgendwo in die Emirate gegangen, hat da nochmal ein paar gute Einheiten absolviert und ist jetzt zum HFC zurück.
Der durfte da übrigens auch bis vor das Funktionsgebäude fahren. Es war nur ein vergoldeter Rolls-Royce.
Ja. Also, und auf Land, ja.
Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur spekuliert. Wir müssen noch ganz kurz Feedback machen. Vielen Dank für die Feedbacks. Also unser Move mit den Handelsschwestern war wirklich krass.
Kannst du es mal auflösen? Wir wussten es ja nicht seriös, in welchem Verwandtschaftsverhältnis.
Also der Vater hat sich gemeldet, irgendwelche Menschen aus der Gegend haben sich gemeldet und die eine Schwester selbst hat mich auch angeschrieben.
Okay, es sind Schwestern.
Es sind Schwestern. Zwei davon sind sogar Zwillinge. Die eine ist 23, die anderen sind 20. Und sie haben, das wurde uns auch noch erklärt, weil wir das nicht wissen konnten, bei diesem Spiel, wo sie 0-1 hinten lagen, dann 20-1 gewonnen haben und wo sie zusammengerechnet 13 Tore gemacht haben, nicht die ganze Zeit auf dem Platz gemeinsam gestanden, sondern da wurde so durchgewechselt. Und ich habe dann auch gesagt, ihr könnt gerne zu uns in die Sendung auch kommen und die würden sehr gerne kommen.
Aber also ich fände das geil. Zu dritt würde uns hier vor Herausforderungen stellen.
Ich weiß, dass unsere Technikabteilung gerade Rauch aus den Ohren rauswirbelt und so weiter. Aber ich würde es trotzdem gut finde. Wir können ihn dann auch durchwechseln. Dann kommen wir beide rein und wieder raus.
Ist aber nicht, witzig, dass die drei denn hier alleine sitzen.
Bei den Zwillingen wäre es witzig. Ich weiß nicht, ob es eineiige Zwillinge sind. Wenn wir dann sagen, na, welche sitzt da jetzt? Und dann macht er immer so einen Schnitt. Das wäre toll. Reiz, wie heißt er? Atze, nee, Fritze Reitzig müssen wir auch unbedingt einladen. Ich kann mir vorstellen, dass ich fiese Anrufe von Bärchen kriege. Wieso wir zuerst mit so einem Jungen irgendwie Nichtsnutz irgendwie hier sprechen, der noch aktiv ist und nicht, weil Bärchen müssen wir, glaube ich, auch nochmal irgendwann holen. Das fiel mir noch auf. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, wir sind sehr lang jetzt schon. Das ist eine richtig geile Sendung, Florian. Also ich habe das richtig gemacht gerade.
Möchtest du noch was loswerden, was sagen?
Nö, macht weiter so. Podcast ist sehr, sehr cool.
Darauf wollten wir jetzt nicht hinaus, aber danke.
Sehr spannend trotzdem, wirklich, muss man sagen. Ist sehr, sehr heiter und sehr lustig.
So gut wie heute war es nie,
Florian. Liegt vielleicht an die handelnden Personen, ja.
Vielleicht.
Nee, sonst kann ich quasi eigentlich nur für das Torwartspiel werben. Also ja, auch besonders die junge Generation. Traut euch, seid Torhüter, ihr habt die besten Chancen, auch mit eurem Talent, was ihr vielleicht habt, oder mit eurem Können, relativ höherklassig zu spielen, auch hochklassig zu spielen. Und die Trainer, kann ich auch nur sagen, bildet euch fort, werdet Torwarttrainer, wenn ihr früher mal Torhüter wart. Engagiert euch auch fürs Ehrenamt vielleicht, auch in dem Verein, wenn es möglich ist. Ja, ist einfach so, man sieht es halt.
Jetzt polarisierst du aber durch extrem
gute. Nein, man sieht es einfach auch bei uns beim HSC, dass es die Trainer auch nicht in Hülle und Fülle gibt, ist einfach so, auch die Mannschaftstrainer nicht. Und deswegen sage ich, jeder, der vielleicht Lust hat, mit Kiddies oder mit älteren Kindern oder mit Erwachsenen was zu machen oder auch Torwart war und vielleicht Torwarttrainer sein möchte oder will oder dafür Zeit hat, macht das, lasst euch ausbilden, geht in den Verein und macht was für die Generation, die jetzt nach uns kommt.
Eins ist noch wichtig, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht geklärt. Wir werden das natürlich markieren, so deine Profile. Also das Torwarttrainer-Profil heißt ganz genau wie?
FS Goalkeeping.
FS Goalkeeping, weil wenn man nämlich Florian Svitala eingibt, dann landet er auf seinem Privatprofil und da könntet ihr den Eindruck kriegen, dass er eher so als Klamottenmodel unterwegs sein möchte.
War ich früher auch mal. Ja, Anekdote nebenbei. Also es war wirklich so, ich habe mal in den frühen 20er wirklich mal so ein bisschen...
C&A oder?
Nee, war jetzt, letzten Jahr war es mit Tom Hilfiger. Oh. Ja, dass da so ein bisschen was passiert ist, aber ich habe jetzt wieder meine Richtung auf das Fußball gesehen und aufs Torwarttraining war es halt. Ja. Aber zum Polarisieren auch dieses Model... Thema war beim Polarisieren natürlich auch dabei und dieses für den Zuschauer immer, da haben die das Model natürlich auch gesehen, hier, der kommt doch wieder und unser Model und so, das hat man dann auch gehört und irgendwann im Alter war es dann einem egal und ja, ich mache halt immer noch mal ab und zu mal gerne Fotos, aber Torwarttraining ist Priorität dann da hinsichtlich Nummer 1 und wie gesagt.
Wir packen die Kanäle einfach mit rein.
Ja, wir markieren es immer. Ich würde es nur mal sagen, manche klicken ja dann gleich parallel oder sowas, weil da kannst du dann auch schon verwirrt sein. Und ich hoffe, du hast dann zu den Leuten zurückgeantwortet. Hättest du die letzten 10 Jahre 50 Kilo Nutella weggelassen, hättest du auch Model werden können. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt gerade drauf komme.
Also so eine plakativen, einfachen Sprüche kamen von mir nicht. Die waren schon inhaltsreicher.
Oh, hat es irgendwas mit Internas zu tun gehabt?
Ich habe gelernt, sind Interna. Also jetzt drück raus hier aus der Sendung.
Musste machen.
Nee, beste Show machen.
Sehr gut.
Besser als Mangel.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.